Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Eine Hütte in den Alpen ist natürlich ein außergewöhnliches Projekt. Hier kommen die Werteversprechen unserer Produkte voll zum Tragen. Auch bei einer bewirtschafteten Wanderhütte ist die Ästhetik wichtig. Außerdem mussten die Module leicht sein. Da ist unsere 2-in-1-Lösung ideal, erklärt mein heutiger Gast zum Abschluss der Sanierung einer über 100 Jahre alten Berghütte in den Alpen. Er hat 6 Jahre als Development und Operational Manager bei Wookitainment und Consulting Oy in Finnland gearbeitet und wechselte dann 2012 zu GP Stonework Oy, für die er bis 2020 in Schweden und Finnland arbeitete. Seit Ende 2020 ist er nun Export Manager bei Rufit Solar. Und das Interessante bei Rufit Solar ist, dass sie nicht nur effiziente PV-Anlagen bei ihren Kundinnen und Kunden aufs Dach bringen möchten, sondern die Anlagen auch ansprechend für ihre Kundinnen und Kunden gestalten. Darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen, auch darüber, welche Rolle PV-Anlagen an sich und insbesondere PV-Dächer in der Energieerzeugung in der Zukunft spielen werden. Und zwar mit Wolfgang Fasser. Herzlich willkommen, lieber Wolfgang. Ich freue mich, dass du da bist.
Hallo, danke schön. Ich freue mich auch und danke für die Einladung.
Du hast ja als Österreicher in verdammt vielen anderen Ländern gearbeitet. Ich habe es gerade schon erwähnt, Finnland, Schweden, hier steht auch noch Estland, da warst du auch noch. Was treibt dich ganz persönlich an, dass du immer wieder fürs Thema Energiewende und auch ansonsten in den letzten Jahren morgens aus dem Bett springst?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Energiewende, das war mir im Großen und Ganzen nicht so sehr bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich komme ursprünglich aus der Metalltechnik, also ich habe in Österreich die HTL gemacht.
Was hast du gemacht? Wie heißt das?
HTL, Höhere Technische Lehranstalt,
Okay.
Für Metalltechnik in dem Bereich, und bin dann vor vielen, vielen Jahren, habe ich ein Programm, das durch die Europäische Union gelaufen ist, oder ein EU-Projekt, nach Finnland gekommen. Und weil ich mich einfach für den Norden interessiert habe und habe dort ein Forestry College besucht für 2 Jahre. Und dann bin ich hängen geblieben dort und habe dann damals auch meine finnische Frau kennengelernt. Bin dort hängen geblieben und bin dann durch das ich aus der Metalltechnik komme, in den Infrastrukturbereich gekommen, eben dieses GP Stonework, was wir gemacht haben. Wir haben da im Norden Finnlands, Nordschweden, Kiruna, Gällivare, wir haben in den ganzen Minengebieten wirklich komplette Dörfer versetzt. Also ich kam eigentlich gar nicht aus der erneuerbaren Energie, aber es ging halt auch damals sehr bezüglich Nachhaltigkeit, wie wird mit der Natur umgegangen, was zerstört man an der Environment oder an der Umwelt, wenn wir ganze Häuserblöcke, Unterführungen, was auch immer, versetzen, sage ich einmal, durch die Instabilität dieser Gegenden, eben wo die Minen, diese Eisen- und Metallminen dort sind. In späterer Folge ist es ja so, hatte ich meine wieder familiäre Geschichte vor vielen, vielen Jahren, meine jetzige estnische Frau in Helsinki kennengelernt. Wie gesagt, unsere Dächer sind Metalldächer. Ich hatte aber, ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem PV-System nicht viel zu tun. Ich bin da wirklich da reingerutscht. Und ja, und vor einigen Jahren, vor 8 Jahren hatte ich dann meine Frau kennengelernt. Also ich bin wirklich zwischen Finnland, Schweden und Estland hinhergependelt und irgendwann musste ich Nägel mit Köpfe machen und habe dann Rufit Solar gefunden. Um die Expansion speziell in den deutschsprachigen Ländern voranzutreiben, der natürlich auch fließend Deutsch spricht, der sich in einem Sektor auskennt, entweder PV oder Metall, im Metallbereich. Und das war auch wieder so typisch Estland, das ist ein kleines Land, da läuft alles über Netzwerken, jemand kennt jemanden, der jemanden kennt. Das ist so ein kleines gallisches Dorf hier, würde ich sagen, ein Land größer wie die Schweiz mit 1,2 Millionen Einwohnern. Und die Ehefrau des Mitgründers war eine Arbeitskollegin meiner Frau, die hat gesagt, du, da ist eine Firma, ich möchte, dass du nach Estland kommst, schau dir das einmal an, die machen so PV-Systeme. Und ich habe mir schon gedacht damals, ah, PV-Systeme, ich hatte so diese typischen Aufdachanlagen im Kopf, wo der Markt extremst überschwemmt ist, wo es wirklich so mal Scharlatane gibt und gab, die gekommen sind und wieder weg sind und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, naja, schau ich es mir halt einmal an. Ich war nicht im Stress, ich hatte einen sehr guten Job in Finnland. Ich bin dorthin und da bin ich rein und dann Ich habe gesagt, ja, aber wo ist die PV? Dann hat sie mir diese Blechbahnen gezeigt, habe mir das angeschaut, mit gehärteten Glas und so weiter. Also ich verstehe natürlich Doppelstehfalz-Module, damals gab es noch keine Klickmodule. Das ist ja Wahnsinn, das ist eine Blechbahn, eine Doppelstehfalzbahn mit integrierter, laminierter PV-Schicht, also etwas für den Spengler, für den Metalldachverarbeiter. Und dann habe ich, also ich bin ein Mensch, der wirklich vom Produkt überzeugt sein muss. Wenn ich nicht überzeugt bin, dann funktioniert nicht. Und das hat mir so gut gefallen. Dann habe ich eben zum Management damit gesagt, das wäre sehr cool. Also ja, was? Dann haben wir uns für ein paar Monate, dann haben wir uns geeinigt, dass ich in ein paar Monaten beginnen kann. Dann habe ich langsam in Finnland meine Zelte abgebrochen und habe dann 2020 bei Rofizola begonnen, habe mich dann wirklich mit der PV-Materie befasst. Spenglerarbeiten kenne ich, Metallarbeiten kenne ich, auch die Beschaffenheit des Stahlblechs natürlich kenne ich, um was es sich da handelt. Ich musste mich mit Beschichtungen und mit dem Verfahren auseinandersetzen. Aber ich muss sagen, es war sehr, sehr challenging. Man hat zwar ein super Produkt, aber dort Fuß zu fassen, dann in Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch in anderen Märkten, wo wir sind. Damals waren wir nur in wenigen Exportmärkten, Norwegen, Schweden. Wenn man da wirklich, sag ich mal, anklopft bei Architekten, Immobilienentwickler, Dachdeckern und sagt, naja, was habt ihr ja PV? Aus Estland, das war immer so, ganz ehrlich, das war immer das Schlimmste. Also, Estland, das ist so ehemalige Sowjetunion, dort oben im Baltikum in der Ecke. Was kann da schon Großartiges herkommen? Wo viele Leute vergessen, dass Estland ein Land ist, das pro capita, sage ich jetzt einmal, die meisten Unicorns hat und das beste Schulsystem in Europa. Digitalisierung ist ein Vorbild für viele, viele EU-Länder. Also ich muss auch ganz ehrlich, ich fühle mich wohl hier. Ein sehr innovatives Land, sehr aufgeschlossene Leute, sehr innovative Leute, die denken ein bisschen außer den Tellerrand. Es war sehr, sehr challenging, aber jetzt sind wir in 25 Ländern mit vielen, vielen Vertriebspartnern, mit fast 3000 installierten Dächern. Also es hat sich in der Zwischenzeit schon einiges getan.
Ja, also ich kann dir nur beipflichten, meine Frau und ich, wir haben vor, oh, das ist schon lange her, 2006, 2008 oder sowas, mal eine Radtour durch Estland gemacht. Also wirklich ein Urlaub, 10 Tage nur auf Rad immer da durch die Gegend und man ist ja wirklich ta teilweise tagelang gefahren, hat keinen einzigen Menschen gesehen. Das heißt, da war viel Natur noch da einfach und ich komme aus der Landwirtschaft, für mich ist ja üblich, dass irgendwie alle Flächen irgendwie bearbeitet werden müssen. Und das ist nicht so, da ist nicht jede Fläche bearbeitet, sondern da ist einfach mal ganz viel Natur noch da und das Verhältnis, was du gerade beschrieben hast, wie viel, 1,3 Millionen Menschen auf so eine große Fläche.
1,3 und man kann sagen, fast die Hälfte lebt in Tallinn, ja. Also, und Estland ist etwas größer als die Niederlande und die Schweiz von Fläche her. Und man hat wirklich, wie soll ich sagen, man ist in Tallinn, man hat ein bisschen den Großstadtflair, aber es ist doch nicht jetzt übergroß. Man ist wieder schnell draußen, man ist am Land, man kann atmen. Ich denke mal, man kann denken. Und ich merke es halt immer wieder bei Ländern mit kleiner Population. Dasselbe auch in Finnland. Finnland war auch in den PISA-Studien. Da gab es ja auch innovative Firmen, Angry Birds, Nokia und so weiter. Oder ein Land, das ist so groß wie Deutschland mit 5 Millionen Einwohnern. Aber das hat mich immer gewundert, auch im Winter. Da gab es Dörfer 30 Kilometer weg, aber im Winter alles war geräumt. Die Züge waren absolut pünktlich. Da denke ich immer, so kleine Länder, die haben irgendwo den Vorteil, so einmal durchzuatmen und sich wirklich zu fokussieren. Das sind so Schnellboote. Deutschland ist beispielsweise natürlich für mich ein Riesendampfer. Der muss sich erst einmal langsam drehen, bis er mal in Fahrt kommt und ist halt eine andere Geschichte, ist auch verständlich, auch von der
Ja,
Geschichte her.
das stimmt. Bevor wir gleich aufs Produkt kommen, was ihr da habt, du hast im Vorfeld noch erwähnt, dass deine Kinder dein Leben maßgeblich geprägt und auch stark beeinflusst haben. Welche Ansichten haben denn deine Kinder bei dir verändert, beziehungsweise was haben sie bei dir ausgelöst?
Naja, sage ich mal, wenn man mal Vater wird, das ist ein einschneidendes Erlebnis, ganz einfach. Was war vor meinen Kindern? Ich war ein ziemlicher Freigeist natürlich auch. Also ein richtiger Humpty Dumpty, überall interessiert. Kinder haben mich ein bisschen, wenn man von den Werten spricht, haben mich bescheidener gemacht, haben mich ruhiger gemacht und fokussierter gemacht. So das Leben, man konnte sich fokussieren immer auf etwas und dann irgendwann musst du sagen, okay, jetzt spezialisierst du dich auf irgendetwas hin, dort konzentrierst du dich hin. Und was mich auch von meinen Kindern so nachdenklich gemacht hat, das sind super Kids, ein Junge und ein Mädchen, aber die sind vom Charakter komplett unterschiedlich. So, wie gesagt, das sind halbe Finnen, halbe Österreicher. Mein Junge, ein typischer Finne wie aus dem Buch. Also Emotionen, also ja, sehr beschränkt, sage ich einmal, und sehr fokussiert auf Natur. Der will im Dorf wohnen, der will im Wald gehen, der hat jetzt den Jagdkurs in Lappland mit seinem Großvater da gemacht. Aber meine Tochter, die künstlerisch veranlagt, politisch interessiert, lebt in der Stadt, die sind ja unterschiedlich. Also der Fokus, wo die hingehen, das ist breit gefächert und hat mich schon geprägt und ein bisschen nachdenklich gemacht.
Okay,
Ja.
spannend. Wobei, das heißt, die Kinder, die wohnen noch in Finnland, du wohnst jetzt aber in
Estland,
Estland, in Tallinn, richtig?
ja,
Das heißt, du
richtige.
fährst ab und zu mal rüber, keine Ahnung, wie oft man da hinkommen kann.
Oft, dass man ist mit der Fähre in 2 Stunden dort. Also
Ach so schnell.
da, das ist kein Problem. Da steigt man in, da gibt es x Fähren zwischen Tallinn und Helsinki. Das ist keine Hexerei. Also das macht keinen Unterschied. Wenn ich jetzt denke, meine Kinder sind vielleicht von hier 80 Kilometer entfernt. Das ist halt das Meer dazwischen, was ein bisschen dauert dann mit dem Schiff, aber gibt Schlimmeres.
Das heißt, sie wohnen wirklich im Süden Finnlands, sogar
In
in Helsinki.
Helsinki,
Okay, gut.
ja.
Weil du hast ja davor oft von deinen Minen da oben berichtet, die ja gefühlt, weiß ich nicht, nochmal irgendwie eine Tagesreise weg sind, wenn man
Nur
da.
mit Flugzeug, das geht nur mit Flugzeug dort oben. Naja, ich habe zwar auch in Helsinki gewohnt, aber man fliegt halt immer von Helsinki, entweder Kiruna, Gällivari, Rovaniemi, ja, man ist halt viel unterwegs in diesen Ländern. Also das geht nur mit Flugzeug, das sind die Distanzen einfach zu groß.
Ja, das glaube ich, kann ich nachvollziehen. Dann lass uns mal über Rufid Solar sprechen. Du bist der Exportmanager. Das heißt, du sorgst dafür, dass die Dinger von Estland in, dass 25 Länder verteilt werden und bist
Genau.
im Grunde der, ich hätte fast gesagt, wie heißt das, derjenige, der die Beziehung knüpft und sicherstellt, dass da immer wieder neue zustande kommen. Wobei bei 25 Ländern, ich muss ja zugeben, es sind ja jetzt nicht alle deutschsprachig dabei, sondern da hast ja auch viele andere sprachige Länder jetzt zu fassen, ne?
Ich mach nur Österreich, Deutschland, Schweiz und
Okay.
Südtirol. Ich bin auch sehr involviert in Italien, auch generell in Italien. Natürlich sind unsere Exportabteilungen aufgeteilt. Ich habe Kollegen, die sind für Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark zuständig. Dann habe ich einen Kollegen, der ist für die Benelux-Länder zuständig. Einen Kollegen, der ist für Irland und Großbritannien zuständig. Und natürlich auch, das ist, was das sehr coole ist, dieses Jahr sind die ersten 300 Kilowatt auch in die USA ausgeliefert worden und weitere Lieferungen bis zu 1,1 Megawatt werden dieses Jahr von unseren neuen angeborenen Partnern in den Vereinigten Staaten abgenommen. Natürlich auch Kanada. Also in Kanada haben wir schon einige Rohfiltech auch natürlich und seit diesem Jahr auch die Vereinigten Staaten.
Sehr schön. Und alle, die sich Rufit und nicht vorstellen können, die müssten jetzt einmal auf YouTube wechseln, weil Wolfgang sitzt ja vor einem Dach, was so in Dänemark aufgebaut ist. Und euer Prinzip ist ja, wie du es eben schon angeteasert hast, dass man im Grunde, wie groß sind diese Flächen? Die sind irgendwie 40 Zentimeter breit oder 50 oder welche?
Wir haben verschiedenste Produktfamilie. Wir haben Click, das New Click und das Doppelstehfalz. Das alte Doppelstehfalz hat eine Deckbreite von 5,50, aber verschiedenste Längen. Also die haben auch verschiedenste Effizienzen und Leistungen. So wie dieses Alpenvereinshütte oder dieses Dach hinter mir, das in Dänemark steht. Das hat noch die monokristalline Siliziumzelltechnik, die jetzt ausläuft. Unsere neuen Module sind dann die heißen, wir nennen das Velario. Wir mussten dem Produkt einen Namen geben. Das sind die Doppelstehfalzmodule Velario Slim. Die haben eine Deckbreite von 471 und die gibt es in zweifacher Ausführung. Das 180 und das 120 Watt-Modul, was eine Effizienz hat, wenn man das auf Quadratmeter umrechnet, von 190 Watt Peak pro Quadratmeter.
Okay, jetzt muss ich mal herkommen. Das heißt, wenn man das vergleicht zu so einem normalen Panel, seid ihr da irgendwie, keine Ahnung, bei 50%, 80%, 90% oder wie ist der Wirkungsgrad keine Ahnung, in Prozent von dem, was von die Sonne kommt? Sind das irgendwie 18%, 20?
Wirkungsgrad liegt bei 18, 18,5 Prozent ungefähr.
18,5. Gut.
Ja. Natürlich muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, dass unsere Systeme durch das, dass wir auch Falzen haben und gewisse Leerläufe auf den Charme, nicht mit regulären Aufdachanlagen uns vergleichen können. Ganz einfach, weil die liegen auf den Dachflächen aus. Die haben ja auch Schatten. Man muss das immer auf den Quadratmeter umlegen. Also wenn wir jetzt Topkonzellen rechnen pro Quadratmeter, haben unsere Systeme gleich viel Leistung wie reguläre Aufdachanlagen auch. Ganz, ganz logisch. Nur unser System möchte ich auch gar nicht mit Aufdachanlagen vergleichen. Überhaupt nicht. Weil unser System ist ein Dach und eine PV. Also wenn mich ein Kunde anfragt und sagt, du, ich hätte gerne euer PV-System, dann muss ich immer fragen, hast du ein bestehendes Dach oder muss dein Dach renoviert werden oder hast du ein neues Gebäude? Falls der Kunde zu mir sagt, nee, mein Dach ist erst 3 Jahre alt, dann ist das da, da muss ich ihm ganz ehrlich Absage geben. Unser System ist wirklich etwas für Retrofit, denkmalgeschützte Gebäude, neue Gebäude, also Sanierungsfälle und Sanierungsfälle. Also auch wir haben schon sehr, sehr viele Fassadenprojekte. Jetzt zum Beispiel gerade im Moment unser österreichischer Partner installiert gerade die größte Fassade, die wir jetzt in Rufit haben werden, bei 75 Kilowatt Peak Fassade in der Nähe von Wien.
Und also der elementare Vorteil ist natürlich, dass man im Grunde eine Dacheindeckung hat. Warum hat man diese Doppelstickfalze dazwischen? Das hat konstruktive Gründe, damit das nicht auseinanderfliegt. Hätte man sich auch, ich sag mal, flach irgendwie machen können, aber dann hätte man es irgendwie verschrauben müssen oder wie kriegt man die Festigkeit dann hin?
Nee, das ist mit unserem System nicht, weil unser System muss man sich so vorstellen, das ist einfach ein gecoatetes oder ein beschichtetes Blech. Die alten Module wie hinten, das Blech kommt von SSAB Ruukki. SSAB ist ein schwedisches, hochwertiges schwedisches Stahl mit dem Green Coat, also Beschichtung. Unsere neuen Module, die Doppelstehfalzmodule, als auch die Kicksysteme sind von Tata Steel aus England. Warum? Das ist eine andere Beschichtung. Hat denselben Outlook, sieht komplett gleich aus, auch glossy, diese generelle Farbe 9005, also die Standardfarbe RAL Code 905. Warum? Weil wir einfach bessere Garantiebedingungen haben in der Küstennähe wie Norwegen, Irland und so weiter durch den Salzgehalt in der Luft. So, man muss sich das vorstellen, das ist kein Glas-Glas-Modul, welche sehr, sehr schwer sind. Es ist einfach ein Blech und auf dieser Blechbahn zwischen den Falzen, wird mit einem speziellen Laminierverfahren diese PV-Schicht und das 3,2 mm gehärtete Glas laminiert. Der Vorteil ist, es ist etwas für den Dachspengler, der kennt sich mit dem Doppelstehfalzsystem aus. Doppelstehfalz ist ein altbewährtes Verschlusssystem. Jeder Dachspengler kennt sich damit aus. Da muss ich da nicht irgendwie umdenken, da braucht auch gar kein anderes Werkzeug dazu. Der Vorteil auch, es ist extrem Hagelwiderstand wegen Hagelwiderstandsklasse 4. Es ist sehr leicht, nur 16 Kilogramm pro Quadratmeter. Das heißt, du stresst die Unterkonstruktion nicht. Hatten wir auch sehr, sehr viele Fälle, wie auch diese Alpenvereinshütte, von der du gerade gesprochen hast. Oder ich von alten Stahlgebäuden hatte ich sehr viele, wo das alte Dach runtergenommen wurde. Aber die durften kein altes Ziegeldach oder Blechdach und Aufdachanlage raufmachen wegen der Statik. So, Aufdachanlage mit Ziegeldach, da kommt man gleich mal auf 120, 130 Kilogramm pro Quadratmeter. Unser System hat nur 16 Kilogramm pro Quadratmeter. Und natürlich auch, darf man nicht vergessen, Denkmalschutz. Wie viele Städte gibt es jetzt, abgesehen von Paris, Stadt Salzburg beispielsweise, sehr viel in Zürich, München, Deutschland sehr bekannt, Wasserburg am Inn, die Innenstadt voll mit Doppelstehfalzbleche, Dächer, absolut ganz, ganz strikt denkmalgeschützt, da darf nichts anderes rauf. Das heißt, wie Wasserburg am Inn, da gibt es auch vom Bayerischen Rundfunk einen Bericht, findet man auch auf YouTube, wo der Bericht über Wasserburg am Inn ist. Also ich stehe in Kontakt mit dem Landesdenkmalschutzamt in Salzburg. Die sind ganz heiß auf unser System. Da gibt es einen unglaublichen Renovierungsbedarf. Und erst seit kurzem weiß ich, dass das österreichische Ministerium für Innovation und Bildung in Wien am Minoritenplatz, das ist ein altes Gebäude, auch mit Rufit Solar ab nächstem Jahr gemacht wird, aber nicht mit dem Schwarzen, aus Denkmalschutzgründen nicht erlaubt. Da haben wir in unserem Produktportfolio dann auch etwas im Zauberhut. Da haben wir das Hellgraue, das Anthrazitgraue, das Terrakotta-Rote und auch das Patina, sagen wir, korrodiertes, kupfergrünes Modul auf Lager.
Ah, okay, das wäre auch noch eine Frage gewesen. Das heißt, ihr bietet das auch in anderen Farben an, aber am liebsten habt ihr dieses anthrazitfarbene, dass das gekauft wird.
Schwarze, das Schwarze.
Schwarze, gut.
Warum? Schwarz hat einfach durch die Lichtabsorption die beste Effizienz. Ist einfach so. Man muss ganz ehrlich sagen, natürlich, wenn man die Farben ändert, je heller die werden, desto mehr ändert sich natürlich auch die Effizienz und die Leistung der Module.
Ja, wobei. Ist es dann nicht so, dass durch das Schwarze dann auch die Module heißer werden im Sommer und dadurch die Effizienz wieder ein Ticken zurückgeht? Oder stelle ich mir das technisch gerade verkehrt vor?
Minimal. Wir haben verschiedenste Tests gemacht in verschiedensten Gebieten unter der Unterkonstruktion. Also unsere Unterkonstruktion muss ja hinterlüftet sein, wird nicht heißer wie 70 Grad, also ohne Problem. Das heißt, da erspart sich auch der Kunde etwas. Unser System wird auf einer regulären Trag- und Konterladung montiert. Man muss sich so typisches Kaltdach vorstellen, Unterdachspannbahn, Konterladung, Dreier Tragladung mindestens 5 Zentimeter. Somit entweicht die heiße Luft von der Traufe über den First-Entlüfter raus. Dieser Kamineffekt. Also es wird nicht extrem heiß.
Okay, aber ihr nutzt die Wärme nicht, dass ihr doch irgendwie Wärme abführt mit irgendwelchen Warmwasserleitungen oder sowas. Das habt ihr noch nicht angefangen zu überlegen.
Natürlich hatten wir sehr viele Anfragen von Architekten, wie könnte man das machen, aber man muss ganz ehrlich sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wir
Okay.
sind Entwickler und Hersteller von gebäudeintegrierten PV-Systemen auf Doppelstehfalz- und Klickbasis. Da müssten wir uns wirklich in diese Thematik reinsetzen und auch das komplette Package anbieten. Natürlich haben wir auch Anfragen, welche EV-Charger empfehlt ihr, welche Batteriesysteme empfehlt ihr, welche, also das Portfolio wird natürlich größer. Natürlich geben wir Empfehlungen ab, aber wir können im Endeffekt das nicht wirklich kontrollieren. Das Einzige, was unser System haben muss, natürlich Wechselrichtersysteme. Ob jetzt der Stringwechselrichter oder Hybridwechselrichter mit AFCI, mit dem Störlichtbogenunterbrecher, was heutzutage eh alle haben, da eben die Verkabelung in der Unterkonstruktion oder der Unterkonstruktion sozusagen verläuft.
Ja, das wäre auch meine Frage noch. Das heißt, jedes Modul einzeln wird verkabelt. Das heißt, ihr habt schon deutlich mehr verkabelt oder werden die gleich irgendwie zusammengeführt, dass man da im Grunde dann von Dach, keine Ahnung, zwei große Kabel runtergehen lässt und das alles da schon kleinteilig zusammengestöpselt wird?
Also unser System, natürlich, wenn ich jetzt da Mitbewerber anschaue, natürlich gibt es da Mitbewerber, beispielsweise Tesla oder andere Mitbewerber, die so die kleinen Ziegel.
Richtig, das sind noch viel mehr Kabel da.
Da sind unglaublich viel Kabel und je mehr Kabel du hast, desto einen höheren Verlust. Also ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Module sind sehr großflächig und pro Modul hast du nur eine Anschlussbuchse mit jeweils drei Bypass, also bei den, ich glaube, es sind zwei Bypass-Dioden drinnen. Ich weiß nicht, ob Bypass-Dioden etwas sagt.
Doch, ich erinnere mich noch, ich bin
SZ.
tatsächlich kein PV-Mega-Experte, aber
Ja.
die Bypass-Ionen sind ja beim Thema Verschattung tatsächlich sehr von Vorteil,
Richtig.
dass man das überbrücken kann, das Modul.
Genau, die überbrücken sozusagen die vertikal überschatteten PV-Layers sozusagen. Ne? Die Zellen. Ja, aber ich muss sagen, unsere Systeme haben diese Anschlussbuchsen mit den Verbindungskabeln schon mit inkludiert. Das heißt, es ist ganz einfach, man braucht nur Plus, Minus zusammenstecken. Man muss vorab natürlich den Kabelplan planen, weil man muss ja wissen, welchen Wechselrichter, wie viele MPPTs dieser Wechselrichter hat, wie viele Wechselrichter wir brauchen. Ist es Nord-Süd belegt, je nach Ausrichtung? Wo geht der Stringkanal in das elektrische Kabinett zum Wechselrichter hin? Das muss man natürlich vorher bedenken. Und das Gute ist natürlich, was wir unseren Partnern auch anbieten, das möchte ich auch gleich hervorheben. Wir haben eine top eigene Planungssoftware, die Roofit App. Das ist keine Desktop-Version, das ist eine Remote-Version. Das heißt, andere Solateure oder Solar, die reguläre Solar bauen, die verwenden BVGs oder diese PV-Planungssoftwares, die es zu kaufen gibt. Da unser System nicht nur PV, sondern auch ein Dach ist, haben wir vor ein paar Jahren eine eigene IT-Abteilung gegründet und wir haben unsere eigene Software, die unsere Partner gratis zur Verfügung bekommen. Das ist eine Angebotssoftware mit indikativen Offerten über Google Maps, kann man darauf fahren. Man kommt schon, wenn man die richtigen Indikatoren drin hat, man kann das System, ob wir DWG, BDF, IFC haben, man kann die konvertieren in OBJ, also in 3D auch. Und optimal planen. Das heißt, unsere Software plant nicht nur die PV-Schicht oder die PV-Module, sondern beispielsweise die Nordseite würde jetzt unnötig sein, die bringt nichts. Plant unser System auch die komplette Nordseite mit den regulären Doppelstehfalzbahnen
Ohne
oder
Beschichtung dann praktisch.
ohne Beschichtung, zeigt, wie viele Meter Firstkappen man braucht, wie viele Meter Draufblech, wie viele Meter Ortgangblech, wie viele Einfassungen, wie sind die Einfassungen beschaffen auf 30 cm, 20 cm? Man kann Objekte einbauen, die Schatten werfen. Man kann natürlich Gauben, verschiedenste Gaubentypen einbauen. Und wenn man beginnt, natürlich die verschiedensten Dachtypen. Ist es jetzt ein Walmdach? Ist es ein Bulldach? Ist es ein Steildach? Also all unsere Partner, die unsere App, wir nennen sie Roofit App, unsere Planungssoftware nutzen, sind höchst begeistert und beispielsweise, wir sind involviert jetzt und im großen Tegernsee-Projekt, das Bad Wiese Hotelprojekt. Wir haben das gewonnen mit ein bisschen über einem Megawatt. Wir haben jedes einzelne Gebäude, das sind 24 Gebäude, Hotelkomplexe, Apartmenthäuser, Seesuiten geplant und ja, die sind höchst begeistert und man kann dann berechnen, was ist die installierte Kilowatt-Peak-Leistung, was ist die Kilowatt-Stunden-Peak. Leistung vom jeweiligen Gebäude. Man kann die Ka Kabelpläne kann man machen, man kann genau die Verkabelung machen, wie viele Verlängerungskabel, wie viele Strings etc.
Sehr schön. Und da wird dann auch gleich berücksichtigt, wenn da Dachflächenfenster drin sind oder irgendwelche, weil
Alles.
dafür brauchen wir ja Sondermodul. Das heißt, es gibt ja immer diese normalen Dinger, die 4 Meter, nee Quatsch, 471 mm breit und dann 1,20 oder 1,80, glaube ich, lang sind. Aber für die Dachflächenfenster oder da, wo im Grunde man an den Rand kommt, da hat man dann so Sondermodule, die bezeichnet sind und dann weiß man, wo die hingehören, oder?
Ja, ganz genau. Das heißt, dort, wo zum Beispiel ein Dachfenster drin ist oder ein Kamin oder ein Lüftungsrohr, sieht man ganz klar, da sind durchgehende reguläre Falzbahnen mit eingebaut oder man sieht die Einfassungen mit drin oder es kommt ein Laufsteg oder eine, man braucht eine Leiter, weil der Kaminkehrer rauf muss und so weiter. Also man kann da jedes Obstacle, wie man so schön sagt, das Schatten wirft oder Schneefang, wie im alpinen Bereich dort mit unserer Software dort mit einbauen.
Okay, sehr schön. Eine Frage von vorhin war mir noch offen geblieben. Du hattest über die denkmalgeschützten Gebäude gesprochen. Habt ihr da schon schöne, ich sag mal, Referenzprojekte, wo ihr sagt, okay, da hat es funktioniert, da haben wir diese ganzen fiesen Hürden da genommen und haben da ich habe die Stadt schon wieder vergessen, die am Inder lag, irgendein Gebäude schon mal eingedeckt?
Viele, einige schon.
Gut.
Beispielsweise Wasserburg am Inn. Beispielsweise Orangerie Köln, Orangerie Stuttgart. Jetzt gerade ist in Planung das St. Katharinenspital in Regensburg. Das möchte rote Module haben, wie ich gerade gesprochen habe. Das Ministerium für Bildung und Innovation in Wien. Die Stadt Salzburg. Wir sind gerade in Planung mit einigen Objekten in der Stadt Salzburg. Dann auch hier in Estland beispielsweise, wenn man in unsere Webseite geht, da ist die estnische Nationalbibliothek, ist mit der Rufizola gedeckt. Also wir haben wirklich schon sehr, sehr viele, wirklich, wirklich viele Objekte, wo, ganz ehrlich, wo die keine andere Lösung gefunden hat. Und ich muss auch sagen, ich bin wirklich auf vielen, vielen Veranstaltungen, Konferenzen. Ich war vor kurzem bei der Architected Work in Zürich, natürlich bei der Bau München Dach und Holz. Wir waren auch in Leipzig letztes Jahr bei der Denkmalschutzmesse. Und da haben uns wirklich auch Entscheidungsträger vom Landesdenkmalschutzamt Bayern, Baden-Württemberg bestätigt, dass in unserem Feld, wo wir sind, es wirklich niemanden gibt. Und ich muss auch sagen, mir fällt auch auf, da ich wirklich bei sehr vielen Messen bin und ich schaue mir immer wieder an, was gibt es neu im Markt, speziell wenn es um gebäudeintegrierte Lösungen geht. Es sind immer die gleichen Player. Es waren früher mehrere und man sieht, der Markt konsolidiert sich. Und ich sehe immer, ich will jetzt keinen Namen nennen, wer dabei ist, auch von so einem Mitbewerber, wir sind immer dieselben Anbieter. Dort, wo sich immer viel ändert, sind diese Aufdachanlagen. Kommen und gehen chinesische Anbieter und was weiß ich, wo die herkommen. Aber im gebäudeintegrierten Sektor ist es eigentlich sehr, sehr stabil. Es hat sich konsolidiert und ich bin auch der Meinung, ich bin auch der festen Überzeugung davon, dass in Zukunft, abgesehen vom Denkmalschutz, auch vom Landschaftsschutz, visuelle Verschmutzung ist, die Aufdachanlagen wird es natürlich immer geben, aber wird weniger werden. Also die Zukunft ist gebäudeintegrierte Systeme. Es gibt viele, viele Gründe, warum auch Aufdachanlagen, wie ich schon gesagt habe, sind auch statisch manchmal ein Fragezeichen, wenn es jetzt einseitig belegt ist. Zweitens, wenn Sie sich vorstellen jetzt, dass Sie haben ein schönes Blechdach oder ein Ziegeldach und dann kommt eine Aufdachanlage drauf, dann sagt er in der Folge gibt ja auch der Hersteller der regulären Dachmaterialien gewisse Garantien, wenn das Dach jährlich so und so gewartet wird, wenn es gereinigt wird oder wenn es vom Laub befreit wird. Das heißt, sobald eine Aufdachanlage drauf ist, kann man das nicht mehr reinigen und die Garantie verfällt.
Ja, mein Dach auch
Dasselbe
nie
auch.
gereinigt, muss ich zugeben. Also ich habe so ganz normale Dachpfannen von Brase, wie die heißen.
Wenn man sich die Gewährleistungen von zum Beispiel Wienerberger oder auch Prefa schaut, bei regulärer Wartung pro Jahr gibt der Hersteller für das Prefa-Dach beispielsweise, ist nur Prefa, so die und die Gewährleistung und Garantie.
Ja.
Was passiert, wenn eine Aufdachanlage drauf ist? Es kommt keine Sonne mehr durch, die Beschichtung kann runtergehen, es bildet sich Moos. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, Dachdecker Spengler, die jetzt ein schönes Ziegeldach oder Blechdach aufmachen und dann kommt, sag ich mal, der reguläre Solateur, der die Aufdachanlage drauf macht, das ist ein Fremdkörper für den Dachdecker. Das heißt, was passiert in meister Folge? Die
Wasser.
machen Durchdringungen. Das heißt, der Dachdecker sagt dann in meister Folge: Mein lieber Kunde, alles recht und schön, aber meine Gewährleistung ist weg. Ich kann für die Dichtigkeit und werde auch für die Dichtigkeit nicht mehr garantieren. Das heißt, mit unserem System ist das alles weg. Da, beispielsweise diese Alpenvereinshütte ist ein gutes Beispiel, wo wir wirklich vier Fliegen auf einen Schlag sag ich mal, erschlagen haben. Warum? Wie gesagt, die ist Anfang der 30er Jahre gebaut worden am Hochkönigsgebiet, so südlich von Salzburg. Die stand unter Denkmalschutz. So, geht nichts anderes. Kommt nur unser Blech, kam nur unser Blech da in Frage. Abgesehen davon liegt die Hütte auf fast 1700 Meter. Was herrscht dort oben? Hohe Schnee- und Windlasten. Unser System ist zertifiziert auf 10 Kilonewton Schnee und 7,1 Kilonewton Windlast. Also das halten nicht viele aus. Doppelstehfalz kriegst du einfach nicht weg. Es ist einfach so. Und wir haben natürlich Hagelwiderstandsklasse 4. Das heißt Denkmalschutz, Schneelast, Windlast, Hagelwiderstand. Und natürlich darf man nicht vergessen, auch hier war der Fall bezüglich des Dachstuhls. Hätte der Dachstuhl erneuert werden müssen wegen der Statik, also wegen der St also unser System hat nur 16 Kilogramm pro Quadratmeter, war das die einzige Lösung. Also abgesehen vom österreichischen Alpenverein, oder das sind jetzt schon mehrere Hütten geplant, haben wir auch schon so Schutzhütten in den rumänischen Karpaten beispielsweise. Gibt es auch in unserer Webseite tolle Referenzen, die man sich dort anschauen kann.
Das sind immer Insellösungen dann, die da gebaut werden mit der
Das sind
Batterie und autarke
richtig,
Versorgung.
absolut richtig, ja.
Sehr gut, super. Ihr seid ja schon mehrfach ausgezeichnet worden. Für was werdet ihr da ausgezeichnet? Ist es euer Design, was die
Meistens das
Auszeichnung?
Design, ja. Auch für
Okay.
diese Hütte beispielsweise, das ist eine bewirtschaftete Hütte, da zählt natürlich auch die Ästhetik. Warum Tegernsee auch? Ästhetik ist Nummer eins. Also Hotels, Einfamilienhäuser ist die Ästhetik. Im kommerziellen Bereich ist die Ästhetik, ob jetzt ein Pferdestall oder eine Lagerhalle, nicht so wichtig, außer es geht um die Statik. Ja, also
Ja.
wir haben einen sehr, sehr namhaften Kunden, ich darf den leider hier nicht nennen, der ist sehr, sehr berühmt, der seinen Pferdestall mit unserem System bedacht hat. Jeder kennt ihn. Aber
Das ist aber auch
die
genau das Thema, Wolfgang. Ich komme ja auch aus der Landwirtschaft. Und die Technik, und wir nennen das nicht Doppelstehfalz, bei uns sind das praktisch eher so geschwungene Bögen, wo dann praktisch das nächste Blech angesetzt wird. Das ist für mich tatsächlich
Wellblech.
auch Wellblech, genau. So, ja, wobei, also es ist immer ein gewisses Stück gerade, dann kommt die Welle und dann kommt wieder ein gerades Stück. Also eigentlich genau wie euers, aber halt nicht mit dem Doppelstich. Also auf dem Dach gibt es auch dieses normale Wellblech. Das haben wir auch, das war ja früher aus Eternit, das sah ja auch überhaupt nicht schön aus. Und deswegen ist es bei mir leider tatsächlich, in diesem landwirtschaftlichen, industriellen Bereich emotional verhaftet. Und ich denke immer, auf dem Wohngebäude muss praktisch so eine Dachpfanne drauf liegen, wohl wissend, du hast eben alle Nachteile erzählt, die so eine Dachpfanne oder dann so eine Anlage hat. Da brauche ich wahrscheinlich noch ein bisschen Anlauf, und unser Dach ist ja jetzt 15 oder 20, na, 18 Jahre alt, dass ich da noch ein bisschen Zeit habe, dass, wenn ich das praktisch neu machen lasse, dass hoffentlich ich dann soweit bin, auch das darauf zu machen.
Ja, natürlich wäre es sehr gut für uns, das ist logisch. Wie gesagt, aber man muss schon ehrlich sein, also im Industriegebiet, sage ich jetzt einmal, wo die Ästhetik jetzt nicht zählt, da zählt die Funktionalität. Ich brauche Strom, ich habe einen hohen Eigenverbrauch, wo produziert wird, ganz logisch nicht immer auf die Ästhetik gesetzt wird. Also wohl in unserem Bereich also muss ich sagen, 80, 85% sind Renovierungen, 15, 20% Neubauten, und das ist nur ein kleiner Teil von diesen 100%, die auch wirklich kommerziell sind, abgesehen von den Fassaden oder diesen Pferdestall, den ich da genannt habe. Es ist einfach so, dass wenn man ein stinknormales Wellblech oder Trapezblech rauftut, gibt es natürlich diese Aufdachanlagen, die einfach die Funktionalität der Stromerzeugung haben und nicht die Ästhetik. Das muss man natürlich schon ganz ehrlich sagen.
Das stimmt.
Ja, wegen den Preisen würde ich noch zurückkommen. Ja, letztes Jahr war das Jahr der Preise. Wir haben für unser New-Click-System den Red Dot Design Award, den IF Design Award und den German Innovation Award gewonnen. Natürlich, wenn man auf unsere Webseite geht, wir haben den European Environmental Preis, Zweiter sind wir daraus geworden. Wir haben den deutschen Energiepreis, den Swedish Steel Preis haben wir gewonnen. Wir haben wirklich viele Preise gewonnen. Letztes Jahr fürs New Click. Dieses Jahr auch den Red Dot Design Award für unser Velarius Slim Doppelstehfallsystem. Also da ging es wirklich um die Ästhetik, um das Erscheinungsbild, weil unser System wie so ein in sich geschlossenes System ist. Und warum? Da unser System das Gebäude an sich nicht verändert. Und das ist ganz, ganz wichtig für viele. Eine Aufdachanlage verändert einfach dieses Bild, das heißt, das Gesamtbild eines Gebäudes.
Ja, kann ich nachvollziehen. Du hattest vorhin die USA erwähnt, wo ihr jetzt auch hin expandiert, auch mit einem Partner zusammen. Ihr als estnisches Unternehmen schaut ja auch nach Osten. Also ich meine, China ist ja im Augenblick beim Thema Erneuerbare der Leitmarkt, aber macht es da einfach aus verschiedenen Gründen im Augenblick keinen Sinn, auch dahin zu gucken? Nee, du sagst eher nicht so.
Also unsere Hauptfokusmärkte sind einmal die Dachländer, Österreich, Deutschland, Schweiz, wo wir auch wirklich die meisten Absätze haben. Schweiz läuft unglaublich gut, auch sehr viel auch Österreich im Fassadenbereich. Deutschland wirklich wacht jetzt auf. Also dieses Jahr konnte ich glücklicherweise mehrere neue Partner onboarden. Das ist ja auch meine Aufgabe. Ich evaluiere, wer sind unsere Partner? Wie lang sind die am Markt? Haben die Erfahrung mit PV? Haben die Erfahrung mit Dachdeckerei? Bla, 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 bla. Was schwer ist immer, wenn wir neue Märkte erschließen, Bürokratie, Zertifikationen. Das heißt, als wir nach Großbritannien, da gibt es diese MCS-Zertifikation, dasselbe auch in Amerika. Wir würden gerne nach Frankreich gehen, aber wenn man jetzt einmal pro Zertifikation, wenn du ein neues Produkt wieder auf den Markt launchst, musst du wieder das neu zertifizieren und das sind einmal 100.000 Euro nichts. Die gehen einfach so rauf, einfach nur. Ja, man spricht immer von der EU und Einheitlichkeit, aber da sind wir weit weg in dem Fall. Und man muss die Energiewende vorantreiben. Aber auf der einen Seite, wenn ich jetzt innerhalb Europas spreche, muss ich ganz ehrlich sagen, werden da wirklich einem nach der Reihe die Steine in den Weg gelegt. Und ich denke mal, da geben mir sehr viele PV oder gebäudeintegrierte PV-Anbieter hundertprozentig recht.
Und da ist tatsächlich das Gebäudeintegrierte auch schwieriger durchzusetzen, als einfach das Ding oben raufzuschrauben, obwohl das ja wahrscheinlich sogar mehr Risiken hat. Oder verstehe ich das falsch?
Das glaube ich nicht.
Ist also gleich.
Nee. Das ist dasselbe. Der Vorteil ist natürlich, der Kunde hat ein Dach und PV. Das ist der
Okay.
Unterschied. Das heißt nicht nur, es geht bei uns nicht nur ums PV. Das heißt, ich muss immer fragen, brauchen Sie auch ein Dach? Wenn der Kunde sagt ja und PV, dann ist das das Beste. Man muss sich vorstellen, wie ich schon gesagt habe, der Kunde hat unser System mit einem 2-in-1-Wisch. Also der muss nicht warten. Der muss das Gerüst nicht stehen lassen, bis 2, 3 Wochen später der Solarinstallateur kommt und dann Durchdringungen macht. Das heißt, ja.
Kann ich nachvollziehen. Was sind eure nächsten Ziele? Sprich, wenn du jetzt mal auf die Zukunft guckst, Wolfgang, was habt ihr in den nächsten Jahren vor? Und ich finde ja eure Lage so spannend, dass ihr im Grunde ja auf einem Markt mehr oder weniger, Monopolist ist falsch zu sagen, aber im Grunde Technologieführer seid, der unfassbar am Wachsen ist, der unfassbar groß ist. Eigentlich müsstet ihr doch gejagt werden von anderen, die euch versuchen zu kopieren, oder ist dem noch nicht so? Das verstehe ich
Doch,
überhaupt nicht. Doch, okay.
doch, haben wir, aber die waren auch gleich wieder weg. Wir hatten vor vielen Jahren, vor 5, als ich auch bei Rufizola begonnen habe und ich in der Produktion geschaut habe, habe ich da verschiedenste Prototypen gesehen, wo ich gedacht habe, was ist das, wo mir die R&D, also die Research and Development, die Entwicklungsabteilung gesagt hat, naja, wir haben Anfragen von gebäudeintegrierten PV-Anbietern, die so ein ähnliches System auf Blechbasis haben wollten wie wir. Und die hätten gerne ein White Labeling. Das heißt, wir entwickeln, wir produzieren und die verkaufen das unter deren Namen. Aber das ging dann so hoch in die Kosten, dass die abgesprungen sind. Es ist einfach zeitaufwendig, Klimakammern, Zertifizierung etc. Es ist auch ein großer, großer Materialverschleiß, den du hast bei den ganzen Tests, die dann abgesprungen sind und dann sich selbst irgendwo wo auch immer das produzieren haben lassen. Ich habe das auch gesehen, wo ich gesehen habe, das funktioniert nicht, vom Verschlusssystem nicht. Die haben Optimierer inkludiert, die haben Mikrowechselrichterinnen, also mit zu viel Schnickschnack, speziell im Einfamilienhausbereich. Und die sind auch gleich wieder weg gewesen bei der nächsten. Die haben wahrscheinlich Investoren, die haben einmal voll auf Marketing gesetzt, aber das Ganze nicht wirklich durchdacht, was da wirklich dahinter steht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch unser System, wenn wir als ich bei den ersten Messen dort aufgetreten bin, Dach und Holz ist ganz eine super Geschichte. Unser System ist für einen Spengler, der kann sich die reguläre Dachbahn ja selbst herstellen, wie auch wie viele Meter auch immer. Wir haben das ausgestellt gehabt, der ist hingegangen und gesagt, nö, das Blech brauche ich nicht, das kann ich mir selber machen, ich brauche das zum Raufkleben. Aber dass da Tests dahinter stehen, dass da Zertifikationen dahinter stehen, Tests mit Gläser, mit PV-Schichten, wie verhält sich das Laminat auf das wir das laminieren, Es geht nicht ums Blech, es geht um die Beschichtung. Wie verhält sich das bei extremen
Ja.
Temperaturschwankungen, Druckverhältnissen, Windlast, Schneelast und so weiter? Also wenn erst einmal die internen Tests bestanden sind, dass wir sagen, das geht nicht runter, dann geht es jetzt zur Zertifikation, auch was die Brandtests betrifft und so weiter. Also bis einem so ein Produkt wirklich einmal im Markt ist und was da dahinter steht, das sieht man nicht. Das schaut sehr einfach aus, aber es ist schon ein ziemlicher Aufwand, auch finanziell gesehen.
Also, der Burggraben ist tief, das höre ich da raus. Das hört sich für euch erstmal
Absolut.
gut an. Sehr schön, Wolfgang. Welche Frage würdest du dir selbst noch stellen, wenn du jetzt in meine Rolle schlüpfen würdest? Sprich, was ist noch offen? Was möchtest du noch loswerden?
Oh, gute Frage. Jetzt hast du mich am falschen Fuß erwischt. Ich bin
Steht da eine
darauf
Frage?
eingestellt. Ich bin darauf eingestellt gewesen, dass ich die Fragen gestellt bekommen.
Kannst auch eine
Naja,
Gegenfrage stellen. Also, das ist einfach mal der kreative Moment jetzt, Wolfgang. Und ich mag das schon.
dieser Podcast geht ja darauf hin, es geht um erneuerbare Energie, um die Nachhaltigkeit. Die Frage ist natürlich, was passiert nach 30, 40, 50, 60 Jahren, wenn die Teile einmal nichts mehr produziert? Hat der Kunde mit unserem System noch immer ein Top-Dach? Natürlich lässt die Leistung wie bei allen auch nach. Die Frage wäre, welche Frage du mir noch stellen kannst, wie
Recycling.
wiederverwertbar ist unser System? Unser System ist zu 96% wiederverwertbar.
Okay. Das heißt, man kann das wieder auseinanderklamüstern und den Großteil der Materialien
Besteht aus
wieder.
Stahl, Sand, Glas, also es ist wenig zu wieder. Das ist natürlich schon generell auch die Frage, abgesehen jetzt von unserem System, wenn dieser PV-Boom, man spricht ja, man muss die Energiewende schaffen und man muss unabhängig, bin ich auch voll dafür, ist auch voll, ich selbst habe natürlich auch PV-System von Rufi Solar. Funktioniert auch top und ich treffe auch selber auch Kunden, die man muss sich aber schon die Gedanken machen, was passiert in 30, 40 Jahren. Es wird da einen unglaublichen Boom an Recyclingprozessen geben. Speziell die Aufdachanlagen sind auch von der Herstellung ganz eindeutig umweltschädlicher. Natürlich sind es Glasmodule, das ist kein Blech, die sind schwerer, aber die ganzen Einrandungen, Einfassungen, die Montagesysteme, auf die drauf ge gemacht sind, bestehen aus Aluminium. Aluminium zu produzieren ist um einiges umweltschädlicher als jetzt unser Stahlblech. Also natürlich fragen Sie sich auch, warum, wie haben wir Stahlblech genommen? Einfach, wenn man die Flächen anschaut, wo wir das verbauen, wo das laminiert ist, um die thermische Expansion auch so gering als möglich zu halten, was mit Aluminium natürlich nicht möglich wäre. Aber die Frage ist natürlich, was passiert in Zukunft, 40, 50 Jahren, wenn der große Recycle-Boom startet drin? Die alten, egal ob jetzt Indach- oder Aufdachlösung runtergenommen werden, erneuert werden und so weiter. Was damit wieder passiert? Also da ist schon. Das ist schon, wenn man von Nachhaltigkeit und Umweltschutz sag jetzt einmal, Materialverschwendung spricht, schon, wo man darüber nachdenken soll. Das wäre halt meine Frage auch.
Ja gut, aber 96% ist ein guter Wert. Was sind die 4 Prozentpunkte, die nicht irgendwie wiederverwendet werden können? Was weißt du das zufällig oder ist das?
Naja,
Ja.
da gibt's Komponenten wie dieses spezielle Silikon oder auch das Verkapselungssystem, oder auch natürlich die Anschlussbuchsen hinten, Kabel. Da gibt's natürlich auch Plastikteile. Heutzutage gibt's auch natürlich auch schon Verfahren, also es gibt natürlich keine Komponenten, die, sage jetzt einmal, schwer wiederverwertbar sind. Wiederverwertbar sind, jetzt ganz ehrlich. Das ist
Ja.
aber nicht in unserem System so, es ist generell so.
Ja, das glaube ich. Gut, ja, jetzt haben wir noch eine fiese Frage zum Abschluss, die du dir selbst gestellt hast, Wolfgang. Das ist großartig, dass du da nochmal in die Wunde reingegangen bist. Und die Wunde ist bei euch, also in meiner Vorstellung hält euer Dach ja natürlich länger als die aufgeständerten Dinger, die da drauf sind, neben dem ganzen Aluminium, was da verbaut wird, weil es ja einfach dafür ausgelegt ist, dass es einfach mal 40, 50, 60 Jahre funktioniert. Bei mir bin ich mir unsicher, ob meine Aufdachanlage wirklich in 50 Jahren da auch noch oben drauf hängt oder ob das nicht eventuell viel früher schon der Fall ist, dass ich mir Gedanken darüber machen muss, es zu ersetzen.
Man weiß nicht, die Entwicklung schreitet extremst voran.
Ja.
Man weiß ja nicht, was in 40, 50, 60 Jahren ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, das Rufi-Zoller-System ästhetisch, auch wenn es nach 50, 60 Jahren Verlust hat, wird es vielleicht noch, sage ich jetzt einmal, 50%, 60% produzieren, beispielsweise. Wird es vielleicht dann, sag ich jetzt einmal, Technologien geben, wo man Paneele hat, die man jetzt auf den Falzen anbringen kann. Das heißt, man muss das Dach nicht runternehmen. Montiert es auf den Falzen beispielsweise, aber man hat nicht die Gefahr mit unserem System, dass es darunter korrodiert, weil da ja das Glas das Blech schützt. Also das, und so ein Blechdach hält ja 100, 150 Jahre. Also das, schaut, das ist ja, so schnell wird das nicht kaputt.
Sehr gut. Wolfgang, ich sage vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank für den Einblick in Rufit Solar, vielen Dank für den Blick nach Finnland, Estland und in so viele andere Länder. Das war total spannend. Dankeschön.
Dankeschön, ich bedanke mich auch.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.